Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig. Mit mir, Johannes Kisters, und natürlich mit dir, Carina. Hallo Carina, wie geht's dir heute?
Moin Johannes. Ja, wie es einem so geht nach einem erholten Wochenende und dem heutigen Brückentag vor dem morgigen Feiertag.
Das klingt ja schon mal sehr positiv. Wir starten direkt mit einem positiven Gefühl in diese Folge, Carina, höre ich raus, ja?
Ja, natürlich. Alles andere ist keine Option.
Jetzt kann es also nur besser werden mit einem, natürlich in der Woche, wo der Podcast aufgenommen wird, ist der Wochenstart natürlich immer umso besser. Und jetzt natürlich. Noch mit dem Feiertag, der morgen ist, den du wahrscheinlich auch in vollen Zügen genießen kannst.
Das kommt auf den Wetterbericht an. Sie haben ja mal Regen gemeldet für morgen, dann könnten wir den tatsächlich auch mal genießen. Aber wir haben gestern noch, oder ich habe gestern, glaube ich, noch gesagt, ich glaube, wir hatten noch nie den 3. Oktober frei, also Feiertag, und den auch als Feiertag genossen, weil ja, wir sind mitten in der Gerstenaussaat und das ist eigentlich auch jedes Jahr so, Anfang Oktober. Mein Papa hatte ja auch gestern Geburtstag, da sind wir eigentlich auch traditionell immer irgendwo Gerste am Säen und von daher weiß ich das so genau. Und wenn der Wetterbericht es zulässt, dann dürften wir morgen auch mal frei haben und wollten dann den Geburtstag nachholen, und ja, wenn nicht, dann nicht, ne? Schauen wir mal.
Ja, dann an der Stelle auf jeden Fall nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag an deinen Vater.
Richtig.
Du kannst ja mal ausrichten und dann hoffe ich, gab es denn wenigstens gestern ein Stück Kuchen auf dem Feld oder gar nichts?
Doch, doch, die Mama hat einen leckeren Käsekuchen gebacken, also immerhin gab's das doch.
Ja, das ist ja schon mal etwas. Und den Rest holt ihr dann einfach, ich drücke die Daumen, holt einfach morgen danach.
Genau, ja, so der Plan. Aber wie das so ist mit Plänen, ne?
Ja, und mit dem Wetter vor allem. Aber das kennen wir ja schon, das Thema.
Ja, aber irgendwie kommen wir nie drum rum.
Ja, das ist ja auch wichtig hier in der Landwirtschaft. Hast du denn Feedback zur letzten Folge gekriegt? Beziehungsweise generell nochmal Feedback zum Podcast?
Ich habe mal wieder einiges an Feedback bekommen. Unter anderem wir beide, also du warst ja auch hier, Johannes. Wir saßen ja zusammen auf der Scheibenegge. Hast du schon völlig vergessen, ne?
Das war mir schon noch klar, ja.
Bestimmt nur, weil es die 6 Meter waren. Ich habe ja gesehen, die 10 Meter hast du ja auch noch.
Die habe ich auch nochmal gefahren, tatsächlich.
Ja, genau. Und während wir da auf dem Traktor saßen, habe ich unter anderem das Feedback bekommen von einem Zuhörer, dass er es mega fände, wenn die beiden Lieblingspodcasts mal zusammen eine Folge machen würden. Und zwar ging es da um Feldgeflüster von Twitch Farming und Landwirt in MV, also Jan und Hannes. Und dann hatte ich ihm auch geschrieben, dass es ja schon mal eine Folge mit Twitch Farming quasi gab. Und dann hat er geschrieben, ja, hätte er auch gehört. Er würde es aber mega finden, wenn wir einfach zu viert auch mal eine Folge aufnehmen. Also würde ich sagen, an der Stelle schöne Grüße an die beiden, Hannes und Jan. Zu viert hatten wir auch noch nicht, ne? Könnte auch spannend werden.
Ja, so eine Viererfolge, da wäre ich auch mal. Also an der Stelle schöne Grüße auch noch von mir an die beiden. Ich wäre also dafür auch mal offen, das mal auszuprobieren zu viert, ob wir das hinkriegen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit der Unterhaltung so, dass jeder weiß, wann er was zu reden hat und reden alle gleichzeitig. Aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen.
Ja, wäre doch mal ein Versuch wert, oder?
Da könnten wir vielleicht... Dann wäre vielleicht auch ein Ziel dann wieder, um das einzuhalten, dass wir mal abwechseln mit Gast, ohne Gast. Jetzt haben wir es ja tatsächlich geschafft heute.
Ja.
Tatsächlich jetzt ja wieder mit Gast, den holen wir ja gleich dazu. Und wie gesagt, Jan und Hannes, wenn ihr das hört, meldet euch gerne bei Carina oder mir. Wir kriegen das auf jeden Fall geregelt.
Genau, und so lange üben wir es erstmal zu dritt und würde sagen, holen wir doch einfach die dritte Person und unseren heutigen Gast einfach mal dazu, oder?
Machen wir. Ja, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast zusammen, mit Alessandro. Buongiorno, Alessandro, nach Italien.
Buongiorno. Buongiorno, Carina. Buongiorno, Johannes.
Buongiorno.
Ja, ist schon jetzt hört man ja schon direkt, wir sind in Italien. Und ich stelle mal kurz meinen Kollegen vor, Alessandro. Und zwar Wir sprechen mit Alessandro Pertile. Ja, ich sag mal einfach alles, wozu ich mit Alessandro schon mal zu tun gehabt habe. Alessandro Pertile, also Kundendiensttechniker, Produktmanager, Validierung, Vertrieb, Produktmarketing und Veranstaltungskoordinator in Italien, so wie ich den Alessandro kennengelernt habe. Alessandro, habe ich noch was vergessen, was du sonst noch machst in Italien?
Eigentlich, wie gesagt.
Die Liste ist lang.
Ja, da muss ich direkt eine Lohnerhöhung anfragen bei so einer Liste von Aufgabe.
Und jetzt auch noch Gast im Podcast.
Ja, genau. Jetzt Podcast. Auch sogar Gast. Ja. Mein erstes Mal in einem Podcast.
Ja, sehr schön.
Das kriegen wir schon hin, Alessandro. Aber jetzt nochmal eine andere Frage. Das war jetzt ja natürlich nur scherzhaft, du bist natürlich viel in Italien unterwegs, in vielen Bereichen, aber offiziell stellst du dich am besten selber nochmal genau vor, was deine Tätigkeit ist.
Ja, wie du sagtest, ich bin Pertile Alessandro. Ich bin bei Lemken seit 17 Jahren und ich bin angestellt worden nach meinem Kollegen Giovanni für den technischen Bereich. Ich kümmere mich um die technischen Sachen hier in den italienischen Markt und nebenbei auch helfe ich meine Kollegen, die jetzt zwei sind, in die anderen Tätigkeiten, das heißt Product Support, Training, ja, ein bisschen Marketing, Veranstaltungen.
Also habe ich ja gar nicht so viel übertrieben in meiner Vorstellung. Du machst also ja doch alles eigentlich, was ich gerade gesagt habe.
Ich musste nur zustimmen, sonst.
Alessandro, wie bist du denn zur Landwirtschaft gekommen oder beziehungsweise zu Lemken? Also wie war denn dein Werdegang vorher? Hast du mit Landwirtschaft schon was zu tun gehabt, von Haus aus, von der Familie aus? Oder wie bist du dazu gekommen?
Also ich bin nicht plötzlich in die Landwirtschaft gekommen, sondern ich bin in einem Bauernhof geboren. Das heißt, war für mich einfach in dem Bereich, sage ich mal, von meiner Seite einzusteigen, wobei in meinem beruflichen Leben vor Lemken ganz anders gemacht habe. Ich bin froh auch, dass ich ganz anderes gemacht habe, weil hat mir geholfen, um Erfahrung zu sammeln in ganz vielen Branchen und Bereichen. Ja, und kenne ich Lemken seit ich jung war, weil ich hatte einmal in dem Betrieb, die jetzt mein Bruder führt, ein Variopal 9 für einen Tag als Demogerät gehabt. Ja, und für mich seit damals war der Wunderflug der Variopal 9.
Der Wunderflug.
Der Wunderflug, ja. Der Flug, der zaubern könnte. Dann hatte ich die guten Kollegen von Lemken erstmal während einer Agritechnika-Besuch kennengelernt. Und da sind wir immer in Kontakt geblieben, bis plötzlich bekam ich einen Anruf, dass eine Bewerbung von mir gefragt war. Da war eine lange Hin und Her, aber ja, die Liebe für die Landwirtschaft und die landwirtschaftliche Maschine hat mir einfacher zu Lemken gebracht.
Also du hast tatsächlich vorher dann, wusste ich gar nicht, in einer anderen Branche noch gearbeitet?
Ja. Ich habe gearbeitet in der Branche von Fenster aus PVC, in Automatisierungssystemen sowie automatischen Anlage für die Montage von Wagen. Das heißt, mit Robotern und sowas alles zu tun gehabt und mit Druckmaschinen, aber Druckmaschinen, die 300 Meter lang waren für den Druck von Zeitschriften und Zeitungen und sowas.
Aha.
Aber Landwirtschaft war immer in mein Blut.
In die Wiege gelegt. Ja. Und woher kannst du so gut Deutsch, Alessandro?
Ja, auch gute andere Geschichte. Als ich anfing zu arbeiten, Wie die Firma hatte für alle Neuangestellte einen deutschen Sprachkurs angeboten. Für eine bestimmte Zeit, ich glaube 3-4 Monate. Und ich fand am Anfang ganz schwierig, auch weil ich in der Schule mit Latein nicht so viel klar kam. Aber am Ende von diesem Kurs hatte ich entschieden, selber weiterzumachen, ohne Unterstützung von der Firma. Ja, und Schritt nach Schritt habe ich immer versucht, mein Deutsches zu verbessern. Ja, und mit den Erfahrungen, die ich vor Lemken auch in Deutschland hatte, vor die Firmen, die ich vorher gesagt habe, könnte ich mein Deutsch verbessern.
Sehr schön. Ja, cool.
Also du sprichst auf jeden Fall, ich finde immer noch richtig gutes Deutsch tatsächlich.
Dankeschön.
Also das ist immer wieder schön, mit dir zu telefonieren und dann noch, wenn der italienische Akzent so durchkommt, Alessandro, dann ist direkt gute Stimmung.
Da will ich mehr halten.
Alessandro, wie ist denn gerade so die Lage in Italien landwirtschaftlich gesehen? Sind alle im Stress oder ist es noch ein bisschen ruhiger oder wie sieht es gerade so bei euch aus?
Also erstmal von der Wetterlage. Wir leben noch im Sommer. Wir haben noch in diesen 2 Wochen 28, 29, 30 Grad am Tag.
Wo genau sitzt du überhaupt in Italien?
Ich wohne ein paar Tage die Woche in Nordwestitalien.
Okay.
Genau in der Mitte zwischen Mailand, Turin und Genua. Mhm. In die Provinz von Alessandria. Also eine der in Herz von Reisanbaugebieten.
Mhm.
Der Rest der Woche, ich bin für Lemken tätig und unterwegs. Im Moment ist natürlich viel los bei uns, weil die letzten Züge von Miles Ernte sind unterwegs.
Warte mal kurz, seid ihr Silomais und Körnermais oder ist Körnermais noch später bei euch?
Nee, beides. Also Silomais handelt sich um Mais als zweiten Frucht, weil als erste Frucht wurde schon in August dann fast alles geäxelt. Ach ja, so. Im Moment, wie gesagt, Silomais als zweiten Frucht, Körnermais als erste oder zweite Frucht, kommt drauf an. Und dann, wir sind noch dran mit Aussaat von Raps, wobei dieses Jahr ein bisschen sich verzögert hat, aufgrund von Wetter. Wir hatten nicht so gutes Wetter in der ersten Hälfte von September. Dann die ganze Bodenbearbeitung, Pflügen, Stoppelbearbeitung, Vorbereitung für Weizenaussaat sind dran, natürlich. Ja, und ich glaube, in wenigen Tagen fangen die ersten mit Weizen Aussaat.
Und dann ist ja tatsächlich das Besondere, weiß ich noch vom letzten, von diesem Jahr, Alessandro, da hast du ja noch ein Shooting für mich in Italien gemacht. Die Weizenaussaat läuft ja eigentlich bis Mitte Januar, oder wie war das nochmal? Wann haben wir nochmal letztes Jahr den Weizen gesät mit der Sähschiene?
Ja, der Start ist auf jeden Fall in Norditalien, Richtung Mitte Oktober. Aber da Italien so lang ist, mit einem großen Unterschied vom Klima, der Weizenaussaat eigentlich geht bis Ende Januar. Natürlich November, Dezember, Januar ist mehr die Aussaatsaison für Mitte- und Süditalien, wo meistens wird Durmweizen angebaut.
Ja.
Während in Norditalien ist mehr das Gebiet von also Brotweizen, Standardweizen.
Ja, Durmweizen, kannst du zur Erklärung, ist doch der Weizen, der vor allem für Nudeln doch genommen wird, ne?
Durmweizen, ja. Meistens wird für Nudeln verwendet.
Ja, und Nudeln ist ja auch ein wichtiges Thema in Italien, oder?
Habe ich auch direkt Pizza-Pasta. Ich finde das so witzig. Ich war ja letztes Jahr auch in Italien auf der Messe und ich fand es auch total spannend, auch wie du eben schon gesagt hast, mit dem Reisanbau. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das in Italien auch Thema ist, weil irgendwie, wenn man so an Italien denkt, klar, Pizza, Pasta und so, keine Frage, aber man denkt ja eher so auch an Oliven und vielleicht auch Wein und so, ne? Aber an Reis hätte ich überhaupt gar nicht gedacht, zum Beispiel. Das hat mich total überrascht.
Ja, Reis wird in eine dreieckigen Gebiet angebaut, zwischen Mailand und Turin, meistens in der Provinz von Vercelli, Novara, Pavia und Mailand. Und vorher war ein größeres Gebiet, natürlich mit den Schwierigkeiten von den letzten Jahren bezüglich Wasserversorgung, hat sich die Fläche ein bisschen reduziert. Aber wir bleiben als Italien, weil da wird nicht nur in Nordwestreich angebaut, sondern auch auf Sardinien zum Beispiel. Wir bleiben das Land in Europa mit dem größten Reisanbaugebiet.
Wahnsinn, war mir nicht bewusst, ja, Johannes.
Ich glaube, ja, ich man schätzt circa 400.000 Hektar. Circa.
Boah. Ja. Aber vielleicht, mir war das tatsächlich auch nicht bewusst, bis ich das erste Mal mit Alessandro zu tun hatte und er mir irgendwann erzählt hatte von einem Versuch mit einer Kompaktsolitär, wo Reis mitgesät wurde. Ja. Dann hat ja jeder Europäer oder jeder nicht-italienische Europäer hat dann ja im Kopf diese Reisfelder, wie man die aus Asien kennt, wo alles nass ist. Und ich habe dann gedacht, wie will der denn mit der Kompaktsolitär durch den Wasser fahren? Das geht, funktioniert doch gar nicht. Dann kannst du vielleicht nochmal erklären, wie der Reisanbau dann so aussieht, wenn ihr den so betreibt, Alessandro, zum Beispiel mit einer Kompaktsolitär. Ihr fahrt ja nicht durchs Wasser damit, sondern das sieht ja etwas anders aus bei euch in Italien, oder?
Ja, auf jeden Fall wird ein bisschen anders. Ja, ich verstehe diese Einschätzung, dass in Italien Reis eine fremde Sache wäre. Aber wir sind eigentlich als Reisanbauer, wir Italiener, ganz schön bekannt, auch für die asiatischen Leute. Die kommen immer Delegationen, auch aus Japan. Es gibt einen ganz schönen Austausch von Informationen. Bis vor einigen Jahren war der Aussaat von Reis immer mit nassen Feldern. Das heißt, nach den Bodenbearbeitung, Pflügen, Saatbettbereitung, die Felder wurden nivelliert, so ganz eben gemacht, mit einem Lasersystem und einem Gräder, damit die Felder ganz eben wären und das Wasser ganz schön feinig einstellen könnte im Feld. Und die Aussaat wurde immer mit einem Düngerstreuer in nassem Feld erledigt. Mhm. Seit ein paar Jahrzehnten, man hat versucht, aus Grund von Unkrautproblemen und Pilzenproblemen. Man hat versucht, immer den Reis in trockenen Boden zu drillen, so wie Weizen. Mhm. Klar, das bringt ein ganz anderes Verfahren von der Anbau, besonders in der ersten Vegetationsstadium, aber hat auch Vorteile bezüglich Unkrautbekämpfung und Pilzenbekämpfung. Das haben geholfen auch die ganze Entwicklung von der Genetik, von den Züchtern. Die haben auch neue Sorten auf den Markt gebracht. In Reisgebiet, unseren Drillmaschinen, kann ich sagen, die sind fast Marktführer. Und das kommt von unserem berühmten und bewährten Parallelogramm Char, weil eine ganz feine Einstellung von der Saatgutablagetiefe möglich ist und bleibt konstant. Das heißt, das Feld wird homogen keimen und wachsen. Und das ist ganz wichtig, besonders in der ersten Stadium.
Vielleicht zur Ergänzung, das ist ja bei unserem Parallelogramm geführten Doppelscheibenschar, kann man ja den Schardruck und die Ablagetiefe separat voneinander einstellen.
Ganz genau.
Und deswegen kann man da wirklich dann, auch wenn da wechselnde Böden sind, sehr gleichmäßig tief dann ablegen. Also und dann dementsprechend auch sehr gleichmäßige Feldaufgänge erzielen. Das ist wahrscheinlich sehr wichtig, wenn du sagst, was, wenn man nachher wahrscheinlich dann fluten will oder so, oder Alessandro?
Ganz genau. Besonders bei Chemikalienspritzen, wenn alle Pflanzen gleich sind, da findet man einen richtigen Termin und nicht, dass eine Pflanze größer ist und eine Pflanze jünger, die kann beschädigt werden, ist sehr wichtig. Ja, bezüglich der Compact-Solitaire, das war ein Versuch zusammen mit der Reisverbund, dem italienischen Institut für Reis. Und wir hatten einen Versuch gemacht mit Dünger und Drillen, alles in einem Arbeitsgang, um zu sehen, ob weiteren Entwicklungen bezüglich Düngerausbringung, Düngerarten und mit Ertragspotenzial verbunden werden. Das Ergebnis hatte sehr gute Ergebnisse gebracht. Die waren selber die Leute von der italienischen Reisinstitut gewundert von der Steigerung von Ertrag und auch von Sanität von Pflanzen. Das Schöne war, dass alles in einem Gang erledigt wurde. Aussaat und Dünger. Ohne Nachdüngung während die ganze Vegetationszeit. Das heißt, es war auch eine Ersparnis für den Bauern, die den Dünger nur einmal gebracht hatte.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also, da hast du mir ja schon mal von erzählt, Alexander. Und das ist ja auch ein Thema, weswegen wir oft miteinander zu tun haben, ist ja grundsätzlich so Versuche. Da bist du ja sehr, sehr offen, weil tatsächlich, wir haben ja auch viele Versuche mit der Azurit, mit unserer Einzelkorn-Sämaschine gemacht, in Sachen Vergleiche, Delta Row, Einzelreihe, und da hast du ja, haben wir ja versucht, ich weiß nicht, wir mit der Universität Turin, mit der Universität Padua, mit dem Sonnenblumen-Institut haben wir ja Versuche gemacht.
So,
Sonnenblumen-Institut. Ja, oder wie hieß das denn? Ich nenne das jetzt einfach mal in Anführungszeichen Sonnenblumen-Institut. Das war ja das Institut für, wie hieß das nochmal, Alessandro? Hilf mir mal
kurz. Das ist ein unabhängiges landwirtschaftliches Institut. Es gibt einige Sitze verteilt in ganz Italien. Und der Sitz, wo wir mit diese Versuche gemacht hatten, war in Ancona, also direkt an die Adriaküste. Und er hat sich in den Jahren spezialisiert auf Sonnenblumen, weil mit Italien, besonders die Regionen von Marke, Umbrien und Toskana, war Sonnenblumen stark angebaut. Ist noch, war auf jeden Fall viel mehr vor. Dieses Institut hat sich mehr Richtung Sonnenblumen spezialisiert, Sonnenblumen Raps. Ja, und damit haben wir einige Versuche gemacht mit unserem Delta Row System.
Und alle sehr zufriedenstellend, oder Alessandro?
Also die meisten Versuche, die wir gemacht haben, egal ob mit die Universität von Turin, Universität von Padua, oder die CREA, diese in Ancona, die waren eigentlich fast alle mit guten Ergebnissen.
Ja, also dem habe ich ja noch bei der Vorstellungsrunde habe ich noch vergessen, dass du ja auch Versuchstechniker bist.
Ja, danke schön.
Die Liste wird immer länger, Alessandro.
Ich mag offen zu sein und versuche ich, grenzlos zu denken. Man muss das probieren.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Übergang. Ich weiß noch, wo, du hast ja auch mal, das war auch noch so ein Punkt, wo ich mal mit Alessandro zu tun hatte, Carina, vielleicht zur Erklärung. Ich war, wenn wir jetzt fragen würden, welche Produkte sind für Italien wichtig, da würdest du wahrscheinlich auch sagen, der Juwel 10, Alessandro, oder?
Der Juwel 10 ist eine von unseren ganz wichtigen Produkten auf jeden Fall.
Ja. Der ist pass auf, warte Alex, ich erzähle erst die Geschichte. Ja, wir reden gleich noch über die, können wir gleich noch über die wichtigen Produkte reden. Ich weiß noch, wollten wir auch ein Shooting machen, war der Juwel 10, also unser größter Anbau-D-Flug. Der ist wirklich sehr gefragt in Italien und das ist tatsächlich so, dass dann so Vierscharflüge vom Juwel 10 mit so großen Raupen gefahren werden. Und dann hatten wir Dennis, also unseren Fotografen und unseren Videografen, die waren dann in Italien, sollten ein Video machen und Alexander hat gesagt, ja, er kümmert sich um alles und dann dann wart ihr, glaube ich, zuerst wart ihr doch an der Westküste, Alessandro, oder?
Ja, in der Nähe von Ancona, ganz genau.
Ja, genau, und dann hat es nämlich geregnet und dann wurde kurzerhand umgeplant, dann wurde das ganze Shooting an die Ostküste, glaube ich, verlegt, Alessandro, dann seid ihr einfach 2 Tage lang fast nur mit dem Auto durch die Gegend gefahren und immer vorm Regen weggefahren.
Ja, wirklich. Und da war so, da, schon bei den ersten Terminen hatten wir Regengefahr. Man kann man noch von den Wolken von der Foto sehen. Danach hatten wir einen anderen Termin mit einem anderen Kunde, der hat gerade sein 5 Jahr geliefert. Und kurz vor Start zu dem Kunde rief an, hat geregnet, wir können nicht fliegen, 2 Tage Stopp. Ja, dann haben wir in kurzer Zeit komplett den Plan geändert, dann von Marke Richtung Toskana. Auf dem Weg zu Toskana rief der Kunde, kommt Gewitter. Ich sage, wie kommt Gewitter? Such ein Feld, wo kein Gewitter kommt. Das ist nicht möglich. Ja, das schaffen wir zum Glück, weil rund um das Feld, wirklich in dem Bereich, hat geregnet, aber in unserem Feld nicht. Dann setzen wir auf den Weg zu dem dritten Termin. Ja, da kommen wir. In der Nacht hat er auch ein bisschen geregnet, aber ganz leicht, aber nur ein bisschen hier und da. Da konnten wir ein Feld finden, aber wir hatten ein anderes Problem. Der Schlepper war kaputt. Da mussten wir vor den Schlepper komplett reparieren.
Oh Mann. Ja,
das war eine typische Abenteuer, wenn man was plant. Da muss man immer vorbereitet sein und Plan B und Plan C haben.
Kennt man ja.
Ja, ja.
Die meisten sind schon überfordert mit Plan B, aber Alessandro hat schon immer Plan C.
Ja, aber du musst, hab ich gelernt. Man muss auch Plan C haben.
Ja, das ist auf jeden Fall, das war eine gute Geschichte. Ich weiß noch, dann haben wir auch nachher hier haben mich die Kollegen dann angerufen, die wir in Italien waren, haben gesagt, Johannes, du glaubst nicht, wir haben, glaube ich, fast alles von Italien gesehen, nach dem Shooting, wo wir eigentlich nur da ein oder zwei Videostandorte hatten, wo wir was machen wollten. Wir sind durch ganz Italien durchgefahren und immer vor dem Regen weggefahren. Aber die Aufnahmen sind wirklich toll geworden. Da kann ich ja, wenn wir die Folge veröffentlichen, dann stelle ich nochmal ein Foto davon bei Instagram rein, weil man sieht das wirklich, da gebe ich Alessandro recht, im Hintergrund, der Trecker fährt dann so den Berg hoch und runter und man sieht im Hintergrund einfach nur schwarze Wolken, wo man eigentlich direkt meint, da kommt sofort der Blitz rausgeschossen. So sieht das tatsächlich aus, ja.
Und anstatt der Wolken, man hätte das Meer sehen sollen, aber war komplett bedeckt. Ja.
Ja, aber jetzt Alessandro, vielleicht zu dem anderen Thema wieder noch zurückzukommen. Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Produkte in Italien, sag ich, oder man kann das ja wahrscheinlich nicht grundsätzlich festlegen in ganz Italien, aber welche sind so die Produkte, wo du meinst, das sind so Italien-Produkte? Ob es jetzt für welche Region auch immer?
Also, die Anbauflüge kommen sehr gut, besonders die Juwelzin kommen sehr gut auf den Markt. Ist wirklich ein super Gerät für uns. Drillbereich, die ganze pneumatischen Drillmaschinen, Solitaire 9, jede Ausführung, Variante kommt sehr gut an. Den großen Vorteil von Solitaire 9 ist die Flexibilität vom Gerät. Man kann damit mit jedem Gerät zusammenfahren oder solo, kurz oder lange Scharschritt. Man kann alles damit sehen und das ist ein großer Vorteil. Ein großer Vorteil von uns. Und dann auf jeden Fall noch die ganze Stoppelbearbeitungsgeräte. Von den Zinkengeräten, Karat meistens und Kurzscheibenegen, Rubin 10, Rubin 12, der kommt auch in unserem Markt sehr gut an durch die viele Strohreste und den schweren Boden. Ja, sind unsere Hauptprodukte auf jeden Fall.
Also vor allen Dingen dann wahrscheinlich der Rubin 12 nach Körnermais und so dann, ne, was du gesagt
ganz
hast.
Genau, und ganz genau.
Sorghum wahrscheinlich ja, auch, wenn der...
Wo viele Strohreste und der schwere Boden, Rubin 12 kommt sehr gut an.
Also Rubin 12 ist ja unsere Scheibenegge mit dem 700, also mit dem größten Scheibendurchmesser. Vielleicht nochmal für die jetzt nicht wissen, was ein Rubin 12 ist. Also 735 Zentimeter... 735 Zentimeter, Millimeter, das wäre sonst ein bisschen viel. Scheibendurchmesser, und das ist ja die, habe ich auch schon mal erzählt, die Kurzscheibenegge, wie gesagt, für so Anforderungen wie Körner, Mais, Stroheinarbeitung oder Sorghum oder generell, wenn man wirklich sehr, sehr viel hartnäckige organische Masse nach der Ernte hat, dann ist das eigentlich das Mittel der Wahl, tatsächlich.
Ja. Karate auch mit seiner ganzen Vielfalt von Scharvarianten von 3 bis 30 Zentimeter kommt er sehr gut an. in ganz viele Betriebe, ist auch ein ganz flexibler Gerät in den Einsatz. Und wenn man auf aufgeschalteten Gruber denkt, in der typischen Mittitalien mit starken kopierten Gelände mit unserem Contour-Track, da schaffen wir sehr gut an.
Und wieso ist der, vielleicht kannst du nochmal jetzt ins Detail gehen, beim Juwel 10 zum Beispiel, wieso ist der denn so interessant für Italien?
Ja, der ist ein typischer massiver Flug, würde ich sagen, die näher an die Anforderungen von unserem Markt kommt. Schwere Boden, der Flug ist sehr stabil mit den TS-46 Streifenkörper, da schaffen wir Tiefe bis 45 cm.
Also da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also in Italien, das gab es ja früher schon beim Vario Pal 9, also die, ich sag mal in Anführungszeichen, Italien-Ausführung, wo man dann tatsächlich bis 45 cm tief fliegen kann.
Das ist schon was, ey.
Deswegen ist auch die Erklärung, warum ein Vierscherflug hinter einer Raupe dann zum Beispiel hängt.
Mhm. Ja, das ist nicht umsonst. Das ist nicht umsonst. Die Kräfte bei unserem Boden sind gefragt, sowie auch die Stabilität bei Anbaugeräten. Und nunmehr auch die Arbeitsqualität. Den T46 als Streifenkörper macht eine gute Krümmung vom Boden, die bei der Tiefe und bei der Art von Boden sehr gefragt und gewünscht ist.
Also bei euch ist ja auch immer dann, wenn man das immer so sieht nach dem Flügen, dann ist ja auch für Kreisläge sind das ja die härtesten Bedingungen dann, sag ich mal, wenn man da wieder bei der Auszeit ist und man sieht dann die Kluten, die dann da hochkommen, die ja trotzdem trotz des Körpers ja schon verhältnismäßig kleiner sind als bei anderen Flügen, aber trotzdem hat die Kreisläge da ja doch immer dann ziemlich viel zu tun, um das alles wieder so richtig klein zu kriegen, oder Alessandro?
Das hört sich auch so an, als ging es gar nicht ohne Kreiselegge, ja. Oder? Also geht bei euch auch irgendwas in Richtung Direktsaat oder auch so, ja, Solitär-DT mit Kurzscheibenegge oder gibt es das bei euch gar nicht?
Also klar, wie Johannes sagte, die Anforderungen nach Geflügtes sind stark. Deswegen ist auch... wir haben ganz viel und gut gearbeitet mit unserem Zirkon 12 als sehr gutes Gerät für die primäre oder finale Sattbettbereitung. Und auf dicken Schollen, die 40x40 sind, kann fast nur ein Leg in Einsatz kommen und nichts anderes. Die Richtung nach Müllsatt steigt auf jeden Fall, besonders nach Mais, wo Weizen kommt, so wie Geräte mit Solitaire DT, mit Standard also mit Heliodor-Scheiben. So wie auch in anderen Gebieten direkt gesagt, war gut verbreitet, besonders wenn ich denke mit der Süditalien, wobei aufgrund von Unkrautresistenzen, die haben schon einen Schritt zurück gemacht, das heißt eine minimale Bodenbearbeitung anstatt die Direktsaat. Mhm. Also war auch stark gefordert vor einigen Jahren Direktsaat, aber die Leute nach einigen Jahren haben einen Schritt zurückgemacht. Eine minimale Bodenbearbeitung, vielleicht eine Kurzscheibe 10 cm oder eine Untergrundlockerer, um den Boden von den Verdichtungen wieder zu lockern, also die machen auf jeden Fall wieder eine Bodenbearbeitung.
Ja, das hört sich doch soweit alles sehr interessant an. Ich finde immer noch, also die Bilder, wenn man das mal gesehen hat in Italien, ich war ja auch schon mal in Italien auf der Messe oder so, oder da auch mal so, dann, wenn man das sieht, wie da nach der Acker aussieht, wenn die da mit der Kreisel drüber fahren, dann denkt man sich eigentlich, oh Gott, ey, wenn das einer in Deutschland sehen würde, oh. Aber in Italien geht es halt nicht anders tatsächlich.
Ja, geht nicht anders, ja, ganz genau.
Mich würde mal noch interessieren, Alessandro, wenn wir ein bisschen von den Maschinen weggehen, wie ist denn so allgemein die Stimmung in Italien, also in der Landwirtschaft, wie empfindest du das? Wir hatten ja auch Yves schon mal aus Frankreich hier, der zum Beispiel auch berichten konnte, dass in Frankreich ja zum Beispiel Hofläden und sowas eigentlich ganz gut laufen, weil die Leute Wert auf gutes Essen legen und auf Qualität. Und ich meine, in Italien oder zumindest denkt man darüber eigentlich auch so, dass die Italiener ja auch gerne gutes Essen genießen. Und ja, kannst du was dazu sagen, wie so die Stimmung generell ist? Ist da auch Angst verbreitet, so von politischen Entscheidungen her? Oder denkst du, das ist noch relativ entspannt bei euch?
Ich glaube, im Moment die Masse von der Leute ist ganz entfernt und denkt nicht an politische Entscheidungen, was da wird, was die entscheiden. Die Leute mit Landwirtschaft zu tun haben, denken dran und die sind ganz vorsichtig. Klar, als Land, wo man gut essen und trinken kann, die Qualität von Lebensmitteln bei uns ist gefragt, auf jeden Fall. In diesem Moment kämpft ein bisschen mit den ökonomischen Lage von der Leute durch die ganze Inflation. Die Leute haben auf jeden Fall weniger Geld zum Ausgeben, auch für Lebensmittel. Wobei Lebensmittel bleibt auf jeden Fall eine Priorität. Wir haben das in den Jahren von der Pandemie, wo alle zu Hause geschlossen waren, also das Essen und Trinken war die Priorität für die Personen, und ich glaube, die Leute haben das ein bisschen gelernt und davon auch ein bisschen mehr Wert an was sie kaufen geben seit der Mund.
Also gibt es viele Landwirte, die auch so einen Hofladen zu Hause haben, wo man direkt beim Landwirt dann irgendwie die Produkte kaufen kann, oder ist das eher weniger bei euch?
Ganz unterschiedlich von Region zu Region. Also es gibt, wo die Betriebe mittelklein geblieben sind, dann ist viel. Es gibt auch Märkte, organisiert von der landwirtschaftlichen Verband in die Stadt, wo die Leute selber die eigenen Produkte verkaufen können. Aber es ist ganz unterschiedlich. Die typischen Getreidegebiete, die Betriebe sind meistens mittelgroß. Und die haben nicht so eine direkte Vermarktung von den Produkten. Aber wo die Betriebe mittel, klein oder werden angebaut, sage ich mal, Sonderprodukte, dann gibt es viel, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Es ist ein guter Trend, aber es reicht nicht aus. Die Masse kauft nicht bei den Hofläden, sondern noch in den großen Supermarkt.
Ja, das ist bei uns ja auch so, würde ich sagen.
Ja, gut, das hängt natürlich auch, man kann ja auch nicht alles im Hofladen kaufen, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also die meisten Leute gehen ja wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie in den Supermarkt, weil sie halt so Grundlebensmittel brauchen.
Ja.
Und ich weiß nicht, also, und natürlich Fleisch und solche Sachen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Qualität legt, Gemüse, Fleisch etc., die werden ja wahrscheinlich dann trotzdem im Supermarkt, im Hofladen dann gekauft.
Ja, ja. Meistens sind Produkte Gemüse oder frische Produkte, die Leute direkt in den Hofladen kaufen. Ja, meistens sind Gemüse und frische Produkte. Und dann, es gibt noch ein Problem, die Leute haben keine Zeit mehr, um was zu machen.
Ja.
Und das bringt die meistens zu den großen Supermärkten, wo die alles finden können.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Problem, die ich ein bisschen fühle. Zeit, die Leute haben Zeit für nichts heutzutage.
Ist es denn auch so in alles in Italien, dass wirklich die ganze Familie zum Beispiel mittags zusammen Mittag isst oder so, wie man hat so, ich sag mal, man hat ja jetzt wieder so ein Bild in Italien vor Augen, wo die ganze Familie mit 12 bis 15 Leuten am Tisch sitzt, das sind immer so Klischees. Aber
wie in der Miracoli-Werbung.
Da sitzt man ja vor so einem riesen, vor so einem Riesentopf mit Spaghetti, mit Tomatensauce oder so.
Also, es ist noch ein Teil so. Diese Tradition findet es ist immer weniger statt. Oder ist vielleicht am Sonntag geblieben, ja, wo die große Familie sich beim Essen trifft. Und nicht mehr so täglich wie, sag ich mal, damals war. Aufgrund der Zeit, wie ich sagte, das Leben hat sich geändert, natürlich. Aber es bleibt noch ein schönes Bild. Mannschaft, ja, wenn man an den großen Tisch, den großen Topf von Spaghetti mit Tomatensauce isst. Ja.
Vielleicht noch eine Geschichte, als ich mal bei Alessandro war. Ich weiß noch, Alessandro, da war ich war mal auf der Eimer da, dann hatten wir abends noch vorbereitet, dann war der erste Abend vor der Eimer. Und dann sind wir auch in so ein Restaurant gegangen da, wo man quasi in den Keller gegangen ist. Weil das ist, glaube ich, da gehst du, glaube ich, öfter, das glaube ich, hin habe ich mal gehört. Und dann ist, also nicht Alessandro grundsätzlich, sondern wenn die Eimer bei der Messe tatsächlich, ich glaube, da gehen die Kollegen abends dann einmal mindestens hin. Und auf jeden Fall geht man da in so einen Keller rein, da ist alles voller Weinflaschen, hängen da wirklich so Schinken von der Decke, wie man sich das so vorstellt, so geräucherte Schinken oder luftgetrocknete Schinken. Und dann war das auch wirklich so, wir haben dann da gesessen, da war eine Karte auf Italienisch und dann hat Alessandro uns dann erklärt, welche Sachen so war und auf einmal hat vom Nachbartisch auch einer mitdiskutiert, welches Essen gut war und das war wirklich so, alle haben sich untereinander irgendwie unterhalten, alle Tische, so würde man das in Deutschland niemals erleben, dann irgendwie, da sitzt jeder ganz stur an seinem Tisch und dann ging es eben darum, irgendwie, welchen Wein wir trinken abends oder so und dann auch alle haben dann auf einmal mitdiskutiert, über welche Nudeln gut sind und welche Füllung und so und das fand ich ja sehr, sehr interessant, muss ich sagen, und auch sehr lustig, weil man das aus Deutschland halt gar nicht kennt, weil alle sitzen da in Deutschland ganz stur an ihrem Tisch und keiner spricht da bloß den Nachbartisch an. Und da war, das ging dann wirklich hoch her. Da war auch dementsprechend natürlich auch eine sehr große Lautstärke, aber trotzdem hat man sich da irgendwie wohlgefühlt, fand ich, gerade in diesem Keller dann mit allen Weinflaschen drumherum in so Weinregalen, dann hingen die Schinken da von der Decke und so, da hat man sich richtig eben, war man gar nicht mehr, also war ja wie Urlaub dann in dem Sinne abends dann tatsächlich. Aber das ist ja auch häufig so in Italien, dass dann auch übers Essen diskutiert wird. Und vor allen Dingen auch so diskutiert wird, habe ich dann noch gedacht, ich habe gedacht, die gehen sich gleich an die Gurgel, weil die haben auch so energisch dann diskutiert, fand ich so. Jeder hat irgendwie wofür ich habe ja nichts verstanden, worüber die geredet haben. Aber nachher sagte Alessandro dann nur so, ja, ich glaube, wir können den Käse gut essen, der ist gut, ja. Und ich habe so den Käse geredet,
oder? Also man kann kämpfen, schreiten den ganzen Tag, aber am Tisch alle Freunde.
Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant und lustig, muss ich sagen, abends da.
Aber die Erfahrung, wie du gerade gesagt hast, so dass, also als ich letztes Jahr auf der Eimer auch war, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich bin selten so herzlich und so offen von allen empfangen worden wie in Italien. Also das war wirklich, ich habe mich da auch so wohl gefühlt und ich fand das so schön, wie du schon gesagt hast, Johannes, ne? Da wird egal mit wem und egal wie und zur Not mit Händen und Füßen, die Sprache ist ja dann meistens das Problem. Ich würde ja unglaublich gerne Italienisch sprechen können, weil es ist so eine schöne Sprache. Oder auch wenn die fluchen, es hört sich ja einfach immer schön an. Ich kann stundenlang zuhören. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ihr seid ein sehr, sehr herzliches und auch gastfreundliches Volk. Also ich habe mich total wohl gefühlt und ich hoffe auch, dass ich es vielleicht schaffe, nächstes Jahr wiederzukommen, weil das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich freue mich tatsächlich auch auf viele, dann auch auf der Agritechnica, also auch auf dich, Alessandro, dass wir uns wiedersehen. Also wirklich, Italien ist für mich ein ganz tolles Land, muss ich wirklich sagen.
Danke.
Und dann, du hast jetzt gerade nochmal Eimer angesprochen, Carina, da warst du ja, und da ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder so eine Sache, der Unterschied zwischen Messen in ganz Europa und dann kommt man zu Eimer und dann fühlt man sich auf dem Lemkenstand, als wenn man in so einem Gourmet-Restaurant, weil da wird ja auch tatsächlich, da legt man ja auch tatsächlich sehr viel Wert auch auf gute Gastfreundschaft und so, und da lässt man sich auch nicht nehmen, dass dann wirklich da so ein ganzer Schinken dann da ist und dann kriegt jeder frisch abgeschnittenen Schinken und Käse und ich weiß nicht, ich habe glaube ich die Hälfte schon wieder vergessen, weil es da alle gibt, aber da denkst du dir wirklich, du bist in so einem Sterne-Restaurant, so gut wird man da bewertet auf dem Messestand, ja. Oder Alessandro, da gebt euch auch mal sehr viel Mühe.
Wir geben uns ganz viel Mühe bei der Punkt müssen wir immer unseren Kollegen Giovanni und seine Frau ganz stark bedanken. Aber wir tun das, weil wir wollen Qualität setzen in alle Punkten und in alle Sichten. Wir bieten ja, Qualität und hochwertige Geräte, ja, dann muss man auch bei den Rest machen.
Ich fand das ziemlich gut.
Also Qualität hat er auf jeden Fall, einen guten Qualitätsstandard hat er auf jeden Fall gesetzt. Ja, das kann ich auch bestätigen.
Ja, aber das ist mir auch tatsächlich schon mal, also ich war beispielsweise auch mal an einem Wochenendtrip in Mailand und da waren wir auch in so einem, ja, das war so, also es war noch nicht mal ein Restaurant, so ein kleineres, ja, wie sagt man denn, Café eigentlich, also es war am Nachmittag, wir haben so am späten Nachmittag da einen so ganz klassisch Touri-mäßigen Aperol Spritz gegönnt in der Sonne und dann kam der Kellner danach auch mit einer Riesenplatte mit Oliven und so Crackern und so alles Mögliche noch mit dabei. Ja. Und wo wir dann auch schon gesagt haben, so, ne, das haben wir nicht bestellt. Und er sagte dann auch so, nee, das ist ganz normal. Also wenn man was trinkt, dann kriegt man eben auch sowas mit dabei. Und das kennt man ja von Deutschland auch überhaupt nicht. Also man kann ja froh sein, wenn es in der Kneipe vielleicht mal ein paar Erdnüsschen gibt oder so. Das ist ja schon, das ist ja schon Luxus so ungefähr. Aber das fand ich auch total nett einfach, dass man da, ja, das ist so ein Wohlfühlfaktor einfach, ne? Ja. Und wenn man sich wohlfühlt und da irgendwie so, ja, irgendwie was Nettes noch in Anführungszeichen aufs Haus bekommt, fühlt man sich gleich noch wohler und kommt am besten auch wieder.
Da warst du, Carina, schon in Richtung Aperitivzeit.
Ja, kann gut sein.
Aber wo wir gerade beim Thema Essen sind, Alessandro, ich habe ja noch immer meine Standardfrage. Wenn du jetzt grillst, Alessandro, ich weiß gar nicht, ob Grillen so ein Thema ist in Italien, ich frage trotzdem einfach mal, wenn du grillst, grillst du denn meistens immer lieber ein Würstchen oder lieber so ein Steak oder ein Kotelett oder so?
Wie gesagt, man muss immer offen sein. Von meiner letzten Reise in Deutschland habe ich natürlich Bratwurst nach Hause mitgebracht, damit ich eine Reserve habe. Aber normalerweise Steak. Meistens Steak, ja, mit. Und wir grillen auch die Gemüse als Beilage.
Aber grillt man denn oft in Italien? Ist das Grill, also grillt man in Italien oft? Oder
ja, besonders in die guten, in die Monaten, wo gutes Wetter ist, also ab Spätfrühlings, ja, schon.
Und was ist dein Lieblingsitalienisches Essen?
Pizza Hawaii, alles so.
Nein, bitte nicht.
Da rollen sich mir sofort die Fußnägel hoch.
Nee, mit Schinken und Ananas. Nee. So wie auch die Pizza Deutschland mit Pommes und Wurst. Nein.
Die hast du bestimmt auf der Agrofarm gegessen, oder?
Da gibt es immer Pizza mit Dönerfleisch.
Ja, drauf. Genau.
Nein, ich bin eigentlich ganz einfach bei mir. Ich esse alle, aber ich mag die einfache Sache. Und für mich, mein Lieblingsessen ist auf jeden Fall Risotto. Ich komme aus Reisgebiet, für mich Risotto. Ist was Besonderes.
Und welches Risotto dann? Also ich bin jetzt ein Risotto-Kenner, aber da gibt es doch unterschiedliche, oder?
Ja, gibt es ganz unterschiedliche, aber mit Safran zum Beispiel bleibt ganz leicht, kommt ein bisschen gelber Risotto, den mag ich ganz gerne, oder mit Wurst und Wein auch, ja, oder auch mit Spargel in der Spargelzeit. Oder ganz typisches Pasta al Pomodoro. Also Spaghetti mit Tomaten, so ist ganz einfach. Zwei Zutaten hast du alles gemacht, mit ein bisschen Parmesan-Käse.
Jetzt kriege ich schon wieder Hunger.
Ich wollte gerade sagen, wir haben 10 Uhr gleich und ich könnte auch schon irgendwas Leckeres Italienisches essen. Aber ich liebe ja auch zum Beispiel also ein richtig gutes Olivenöl und dann mit einfach einem leckeren Baguette und ein bisschen Meersalz dabei. Brauche ich ja auch nicht mehr, ne? Vielleicht noch ein paar Oliven oder so. Und das ist auch sowas, was in Italien, ich weiß nicht, ob es dann daran liegt, dass man da ist, aber es schmeckt auch einfach immer besser da.
Ganz einfache Sache. Auch die Bruschetta ist eine ganz einfache Sache. Ja. Brot, ein bisschen gegrillt, Olivenöl, ein paar Stücke von Tomaten. Einfach.
Perfekt. Ah, ja. So. Johannes läuft schon aus dem Wasser im Mund zusammen.
Und ihr dauert noch so lange bis zum Mittagessen. Ja. Aber vielleicht können wir noch was, aber früh haben, gibt es eigentlich auch ein typisch italienisches Frühstück? Nee, oder? Also, ja, doch, also, schon wahrscheinlich, aber so richtig wie in Deutschland, sag ich mal, hat man dieses klassische mit Aufschnitt und Käse und sowas ist ja wahrscheinlich nicht so typisch für Italien.
Nee,
oder?
ist nicht typisch. Den typischen italienischen Frühstück ist mehr süß, also mit den Croissant oder Kekse mit Milch, Kaffee und sowas alles. Ich persönlich mag lieber so einen europäischen Frühstück mit Rühreier, mit Aufschnitt, ja.
Ja?
Ja. Wobei den großen Teil von Italienern, ich glaube, macht Frühstück an Bar, an Café mit Cappuccino und Croissant.
Weil das wollte ich nämlich auch gerade noch erzählen, das weiß ich jetzt nicht, weil ich von Lemken, aber tatsächlich war ich mal auf Sardinien im Urlaub und dann habe ich auch gedacht, da waren wir irgendwie auch morgens, mussten wir irgendwie zum Flughafen oder so, und dann standen dann tatsächlich alle Bauarbeiter und so, die standen alle irgendwie so um 7:30 in der Bar und haben da einen Cappuccino getrunken tatsächlich. Ja, da habe ich noch gedacht, was machen die hier alle morgens? Und also das erklärt das jetzt so tatsächlich, dass die, weil das war auch für mich, wusste ich auch nicht, die Italiener trinken ja, und dann wollte ich nämlich auch einen Kaffee bestellen morgens und dann waren die ganz verwundert, dass ich morgens einen schwarzen Kaffee getrunken habe, weil die Italiener trinken ja morgens alle Milchkaffee oder Latte Macchiato, also ja, oder ich weiß nicht, Cappuccino, Latte Macchiato.
Die ganze Arten von der Mischung, ja.
Und dann, sonst gibt's ja fast nur Espresso oder sozusagen, oder Kaffee Americano heißt der doch bei euch, der normale schwarze Kaffee, oder?
Ja, den Filterkaffee nennen wir Kaffee Americano, da kannst du nur finden in die großen Städte, also auf Land oder so, ne? Bleiben wir bei Espresso und Cappuccino, der Latte Macchiato.
Ja.
Ist mir auch aufgefallen, deswegen habe ich auch unglaublich viel Espresso getrunken, weil ich trinke ja keine Milch im Kaffee. Ich bin ja auch so ein Schwarztrinker.
Ja, vor allem dann trinkt man ja, wenn man da meint, man müsste ja doch ein bisschen mehr trinken, trinkt man immer einen doppelten Espresso und dann merkt man nachher schon.
Wollte ich gerade sagen, und irgendwann ist
mein leichtes Herzrasen nach meinem Tag schon.
Also lieber eine doppelte Espresso als da eine Caffè Americano, so wie die meisten machen, also den Espresso und dann verdünnst mit heißes Wasser. Nee, das schmeckt gar nichts. Nee,
das
lieber eine doppelte Espresso.
Ja, da ist Italien schon sehr schön, aber gerade was so Espresso angeht. Also das liebe ich ja auch immer, dann einfach so irgendwo zu sitzen und einen Espresso zu trinken, da fühlt man sich direkt urlaubsmäßig. Tatsächlich. Ach, jetzt komme ich wieder ganz sehnsüchtig, denke ich jetzt wieder an Italien und Urlaub und Sardinien und so.
Und Bruschetta.
Und Bruschetta. Pizza.
Schön. Guck mal, Carina und Johannes, ich lebe, wo die anderen Urlaub machen.
Ja.
Was für ein Vorteil.
Absolut.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber das sagen ja auch viele Leute über die Region, wo Carina herkommt oder wo ich herkomme. Da sagen auch viele, da kann man auch schön Urlaub machen. Aber das ist einem meistens nicht so, ist ja oft nicht so vor Augen, wenn man das so jeden Tag hat. Ne?
Ja, also, man vergisst das.
Vor allen Dingen im stressigen Alltag, ne? Wenn man immer nur rumrennt.
Ganz genau.
Ja, dann würde ich sagen, wir müssen einfach nochmal dann zu dir kommen. Und dann machen wir nochmal eine Podcast-Aufnahme. Persönlich setzen wir uns irgendwo schön am Strand hin mit einem Espresso, mit einem doppelten und einem Bruschetta. Aber dann knuspert das Bruschetta die ganze Zeit so im Mikrofon. Das funktioniert auch nicht so gut.
Also können wir gerne machen, weißt du doch.
Ja, ich weiß alles. Vielleicht bei der nächsten Eimer oder so dann.
Da wollte ich gerade vorschlagen. Bei der nächsten Eimer können wir einen Live-Podcast machen.
Ja, wann? Die ist nächstes Jahr wieder, ne? Ja.
Ja.
2024, ja, ja, genau.
2024, November, wieder, ne? November immer, ja. Ja. Mitte November, erste Hälfte von November.
Mhm. Und dann müssen wir uns mal eintragen, Carina, oder?
Ja, letztes Jahr habe ich auf Karneval verzichtet, weiß ich. Wir sind nämlich am 11.11. geflogen. War nämlich Richtung Köln die Hölle los.
Ja, das glaube ich. Ja, dieses Jahr sind wir am 11.11. auf AG Techniker.
Nee, oder? Der 11.11. ist ein Samstag, genau. Und ja, sonntags geht also die AG Techniker los.
Ja,
ich denke mal, ich bin dann noch nicht da.
Du bist da noch nicht da, aber ich bin schon vor Ort dann leider. Ja. Wann bist du denn auf AG Techniker, Alessandro? Vielleicht können wir da ja auch nochmal quatschen.
Ich glaube Donnerstag, Freitag oder Freitag, Samstag.
Ja,
habe ich nicht mehr im Kopf.
Richtung Ende dann auf jeden Fall.
Ja, Richtung Ende. Wenn die ganzen Kollegen müde sind, dann kommt die Verstärkung. Dann
bringst du nochmal frischen...
Dann kommt die Power.
Die italienische Power kommt dann nochmal, ja. Ja, schön. Carina, hast du noch eine Frage an Alessandro?
Nee, eigentlich haben wir alles geklärt. Die wichtigsten Sachen auf jeden Fall.
Nee, aber mir fällt noch was ein. Also eine ganz wichtige Frage, die du vergessen hast diesmal, Carina.
Ich?
Trinkst du beim Grillen, trinkst du lieber Bier oder Wein, Alessandro? Aber ich glaube, die Frage...
Wir haben gar nicht über Alkohol gesprochen.
Die Frage brauchen wir gar nicht stellen, Alessandro, oder? Bier oder Wein beim Grillen?
Also beim Grillen fast immer Bier.
Oh, doch Bier.
Mhm. Ja, ja, ja.
Ah, wie heißt nun mal das italienische Bier?
Welche? Die Moretti?
Moretti, das gibt es ja auch immer, wenn man in Hotels oder so ist, in England zum Beispiel, war ich ganz verwundert, da gibt es auch Moretti, immer italienisches Bier, wusste ich auch nicht so.
Moretti ist ganz verbreitet, wobei wir haben auch ganz viele kleine Brauereien, regional, die ein sehr gutes Bier brennen. Aber Wein ist natürlich bei uns der meist getrunkenen Getränke.
Die Italiener können auf jeden Fall auch Grappa, Johannes. Ich fand Grappa immer richtig widerlich, also was man hier so unter Grappa versteht. Genau. Und dann habe ich ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, einen Grappa von euch getrunken. Und also sowas Leckeres habe ich echt noch selten. Also da schwärmen wir auch wirklich heute noch von. Der war so lecker und so mild, der ging wirklich runter wie Öl. Da war ich auch sehr überrascht. War der erste Grappa, den ich getrunken habe, der mir wirklich richtig gut geschmeckt hat.
Sehr gut. Ein Grund mehr, Carina.
Genau.
Habe ich auch schon mal gehört, dass das so sein soll, ja. Also in dem Sinne, jetzt haben wir noch einen kleinen Abstecher
in die
Spirituosen und alkoholischen Getränke.
Hast du jetzt eigentlich auch schon Lust zu trinken?
Nee, Obwohl ja morgen Feiertag ist, habe ich jetzt noch keine Lust. Ja, ist schön. Ja, ich würde sagen dann vielen Dank, Alessandro, dass du dabei warst und dass du uns so interessante und auch lustige und humorvolle Ausblicke nach Italien gegeben hast und uns so die Zunge oder den Mund wässrig gemacht hast mit deinen Ausführungen. Ja, und ich kann nur jeden mal empfehlen, mal nach Italien zu kommen, sich das mal anzugucken, auch die Messe mal anzugucken. Die Eimer ist auch nur eine Empfehlung wert. Das ist eine sehr interessante Messe. Und vielen Dank, Alessandro, dass du heute dabei warst.
Also ich habe euch zu danken für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass ich über mein Lieblingsland was erzählen könnte.
Immer wieder gerne.
Ja, dann mach's gut, Alessandro. So, das war ja wieder was mit Alessandro. Der hat uns ja richtig den Mund wässrig gemacht wieder mit Italien. Zumindest mir. Ich weiß nicht, wie dir gegangen ist, Carina.
Ja, mir geht's genauso. Wie ich ja eben auch schon gesagt habe, ich finde Italien einfach total toll. Und ich könnte denen auch stundenlang zuhören. Ich mag die Sprache, aber ich mag auch, wenn sie Deutsch sprechen, den Akzent. Das hat so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Urlaubsfeeling, deutsche Vita. Einfach nur schön.
Ja, vor allen Dingen Alessandro ist ja wirklich auch immer so ein sehr, sehr, sehr positiver Typ. Ich glaube, den kann ich auch immer wenn du den anrufst und der erzählt dir, was der gerade alles so vor der Brust hat, du hast nie das Gefühl, dass der irgendwie gestresst ist oder so. Der ist immer So wie er jetzt gerade auch drauf war, sag ich mal.
Genau, immer gut gelaunt, total herzlich. Also finde ich auch einfach nur, ja, ist immer wieder toll, so positiven Menschen einfach zu begegnen. Das hat mir auch, wie gesagt, letztes Jahr da im November in Italien einfach, das hat so gut getan, wirklich. Und das finde ich so schade, dass das auch sowas ist, wie du schon gesagt hast, ne, würde es in Deutschland nie geben, wenn du da einen Nachbartisch anquatschst, um Gottes Willen, sowas fällt dir ein, ne? Und die sind aber alle so, ja, drauf los und offen und so. Und das macht das Leben und das Miteinander so viel einfacher. Also das finde ich wirklich beneidenswert.
Ja, das ist tatsächlich so. Da gebe ich dir recht. Und auch wenn man da irgendwo unterwegs ist, bei Kunden oder auf einer Messe oder so, das ist halt genauso, wie du gerade gesagt hast. Alle sind da offen und herzlich und freundlich und alle vor allen Dingen, wie Alessandro ja gesagt hat, ne, das habe ich jetzt zwar selber auch noch nie so mitgekriegt, aber alle diskutieren halt aber wenn man am Tisch sitzt, so kann ich mir das auch gut vorstellen, dann sind alle wieder halbwegs gute Freunde und die unterhalten und Spaß miteinander haben.
Ja.
Ja, hast du denn sonst noch irgendwas Neues, also hast du noch irgendwas Neues gelernt heute? Geil.
Was haben wir denn heute gelernt? Wollen wir das nochmal wiederholen? nee, also wie gesagt, dass ich letztes Jahr in Italien war, habe ich es da auch schon mitbekommen, aber mir war es tatsächlich, aber auch die Zahlen waren nochmal beeindruckend, nicht bewusst, dass Italien so ein Reisanbaugebiet ist. Also das hat mich total überrascht. Also ich weiß nicht, wie es da anderen geht, war mir einfach nicht bewusst.
Nee, mir war das tatsächlich auch, bis ich das erste Mal da so mit zu tun hatte, auch überhaupt gar nicht bewusst, dass überhaupt da Reis angebaut. Ja. Wenn man mal drüber nachdenkt, natürlich, Italien ist auch Risotto-Land, ne? Irgendwie muss das ja auch da irgendeine Verknüpfung geben, aber da denkt man ja so als Normalsterblicher gar nicht drüber nach. Ja. Und so können wir jetzt tatsächlich wieder gut gelaunt mit einem positiven, hungrigen Gefühl in die Woche starten. Und
positiv und hungrig, das widerspricht sich aber auch.
Ja, aber mit positiver Einstellung und positivem Kopf und mit einem leichten Hüngerchen kann man weiter in die Woche starten.
Genau.
Ja, Carina, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Schönen Tag noch. Ich hoffe, du kannst morgen ein bisschen den Feiertag genießen und mal. Je nachdem, wie ihr heute durchkommt, hoffe ich, dass es morgen regnet, damit du den Feiertag genießen kannst. So kann ich das besser sagen. Und vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zur Folge, Fragen noch an Alessandro, immer her damit. Wir können die gerne noch klären, dann in der nächsten Folge beantworten. Und dann, Carina, hast du wie immer das letzte Wort hier heute.
Hier und heute. Ja, vielen Dank, Johannes, für die Überleitung. Schön, dass wir es am Brückentag auch geschafft haben, zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen. An die Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.